Ich habe ein paar Fragen, die jeder für sich selbst beantworten sollte. Wer denkt an Mängel, die verändert werden müssten in der Gemeinde? Wer wünschte sich, dass solche Veränderungen geschehen? Wer leidet darunter, ohne etwas zu unternehmen? Es geht um das Thema einer förderlichen Offenheit unter den Christen. Dazu habe ich einen Text aus der Apostelgeschichte. Jetzt wäre es ein bisschen schon, könntest du da hinten das Licht machen. Ich habe so klein geschrieben, dass es... Den linken, nur den, den dritten.
Von links.
Ah, gut. Also, ich lese einen Text aus der Apostelgeschichte, der ist so ähnlich wie das, was wir vorhin gehört haben. Ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war redekundig und in der Schrift bewandert. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau vor. Doch kannte er nur die Taufe des Johannes. Er begann offen in der Synagoge zu sprechen. Priscilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Als er nach Achaia gehen wollte, ermunterten ihn die Brüder dazu und schrieben den Jüngern, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Nach seiner Ankunft wurde er den Gläubigen durch die Gnade eine große Hilfe, denn mit Nachdruck widerlegte er die Juden, indem er öffentlich aus der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias sei. Ephesus war damals ein Neuland für die Evangelisation. Paulus kam nur ganz kurz dahin. Sie wollten ihn noch ein bisschen länger lassen, aber er habe gesagt, ich muss andere Dinge zuerst tätigen und dann komme ich bei Gelegenheit wieder zu euch. Aber er hat dieses Ehepaar Aquila und Priscilla dort gelassen und die haben da auch wirklich etwas Gutes getan. Also sollen wir ein bisschen über die Personen sprechen, die da in dem Text erwähnt wurden. Aquila und Priscilla, oder manchmal ist es ja auch Priscilla und Aquila, ganz wichtig für eine ganze Menge, denn über die Hälfte unserer Gemeinde. Die waren Zeltmacher und waren Unternehmer aus Korinth, ursprünglich aus Rom. Sie waren Arbeitgeber für Paulus eine Zeit lang und sie waren auch Helfer im Evangelium. Sie waren wirklich sehr überzeugt. Und dagegen war Apollos, der Schriftgelehrte Jude aus Alexandria, ein gewaltiger Redner, mit glühendem Geist, das ist ja immer so eine Sache, das kann ja auch ein bisschen überzogen sein, aber in diesem Fall, das war es nicht. Das Problem war eine unvollständige Predigt. Es geht nicht nur um Äußerlichkeiten. Er lehrte von Jesus recht, aber das, was Jesus dazu gebracht hat, das letzte, die letzte Entscheidung, die Taufe, die hat er nicht bewusst gewusst. Es ist ein Unterschied zwischen der Johannestaufe und der Jesustaufe. Johannes wartete auf den Messias, er wartete auf das Reich Gottes und er lebte unter dem Gesetz. Die Jesustaufe, die war Annahme des tatsächlichen Messias in das Reich Gottes hineinzukommen und den verheißenen Heiligen Geist zu empfangen und leben aus seiner Gnade. Der Paulus hat Gutes gesagt, aber es fehlte doch Entscheidendes. Die Bibel nennt diesen Apollos ja noch einen Juden. Noch war er kein Christ, obwohl er die Lehre von Jesus vortrug. Wir sollten uns ganz angewöhnen, auf die Bibel genau zu achten, damit wir in der richtigen Weise uns ausdrücken. Ja, jetzt sollte das Problem analysiert werden. Das ist immer sehr wichtig, ehe man etwas unternimmt. Warum hat der Apollos das noch nicht richtig getan? Wir sollten uns gerade bei dieser Erfahrung vor dem Vorurteil hüten. Wenn einer angeklagt ist, sollten wir doch immer wieder im Zweifel für den Angeklagten uns verhalten. Nun, was hätten die zwei Aquila und Priscilla machen können? Sie hätten es laufen lassen können. Irgendwas wird schon irgendwas irgendjemand unternehmen. Sie hätten öffentlich diskutiert werden können. Oder jemand, oder sie sagten, es gibt eine bessere Art und Weise, den privat zu belehren. Und haben sie sich für den dritten Weg entschieden, mit Rücksicht auf den Prediger Apollos und auch auf die Sache Christi. Aber zugleich waren sie verpflichtet, dem Wort Gottes auch zu gehorchen. Wie sah ihre Problemlösung aus? Sie wollten helfen in eigener Verantwortung. Und sie waren sehr wirkungsvoll, weil sie sehr taktvoll waren. Das muss man einmal auch verstehen. Das ist so, da muss man das genau merken. Sie legten ihm den Weg des Herrn noch genauer aus. Ah, das war schon sehr wichtig. Und die Hilfe wurde akzeptiert. Er war nicht verstimmt. Das war auch ganz geschickt. Das ist nicht immer selbstverständlich, vor allem wenn einer sehr eifrig ist und von der Sache sehr überzeugt. Aber sie haben es so getan, dass alle ganz recht zufrieden waren. Zwar wird hier nicht die Taufe von Apollos erwähnt, aber das, was wir am Anfang gelesen haben, das zeigt ja, dass das immer noch üblich war, wenn jemand die Johannestaufe nur empfangen hatte, dann wurde das noch später nachgeholt. Das wird bei den 12 in Ephesus der Fall. Ja, wie gut war, dass die beiden so vernünftig und so liebevoll vorgingen. Sie konnten das mit gutem Gewissen tun und hat es auch so gut angenommen. Aber vielmehr noch daraus kam, dass Apollos ein wichtiger Zeuge war in Achaia, in dem anderen anschließenden Teil von Griechenland. Und der Apollos wurde dann zu einer wirklich wertvollen Hilfe, wie wir das aus 1. Korinther 3 lesen. Von euch, Brüder, konnte ich aber nicht wie vor Geisterfüllten reden. Ihr wart noch irdisch, eingestellt, unmündige Kinder in Christus. Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Ihr seid durch sie zum Glauben gekommen. Sie sind also Diener, jeder wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ es wachsen. Wirklich eine wertvolle Hilfe. Das ist auch an anderen Stellen noch, wird noch gezeigt. Aber das ist ja für uns eine wertvolle Hilfe, weil vor allem wegen der Haltung, die da zum Ausdruck kommt. Und das geht uns alle hier an und das wollen wir hier noch ein wenig untersuchen. Ich glaube, es wird keiner bestreiten, dass in jeder Gemeinde irgendwann von Zeit zu Zeit so gelegentliche Missstände auftreten. Jemand zu? Will man zustimmen? Warum? Warum ist das so? Einfach weil wir ja unvollkommene Glieder sind. Nicht nur ihr, jeder. Keiner ist ausgenommen. Und natürlich, das, was wir einmal gelernt haben vor vielen Jahren, das ist manchmal so fest und da gibt es keine Zunahme, eine Erkenntnis oder irgendwas. Das haben wir selbst erlebt. Wenn so etwas wie diesem Apollos widerfahren ist, wenn das so etwas hier wirklich geschieht, dann müsste eigentlich jeder Mut haben zur Initiative, etwas zu unternehmen. Das wäre doch gut, da würde man miteinander reden, aber das ist einfach noch nicht genug, einfach dem das alles zu sagen, bla bla bla, und das klar zu machen. Es ist viel schwerer, das auch ihm auch zurechtzubringen. Da gibt es einen Text im Galaterbrief, 6. Kapitel, wenn einer sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, meine Brüder, so sollt ihr vom Geist erfüllt, ihr alle, ihn im Geist der Sanftmut wieder auf den rechten Weg bringen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätest. Wie gehen wir denn eigentlich mit Kritik um? Das Wort ist ja häufig sehr negativ besetzt, aber es gibt auch eine andere Deutung für Urteil und Unterscheidung. Ehe man einen Menschen wirklich verändern kann, dann sollten wir das wirklich bedenken, was wir, mit wem wir es zu tun haben, und sollten auch daran denken, weil wir alle unvollkommen sind, dass das nicht so ganz leicht ist. Die Rolle des Gefühls. Wenn wir etwas feststellen, was nicht richtig gelaufen ist, dann sind wir vielleicht in Rage und wir werden dem anderen vielleicht auch das deutlich machen und dann ist er auch in der falschen Weise entsetzt. Aber um Jesu willen, das sollten wir, der das gesagt hat, wenn ihr an meinem Wort glaubt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ja. Deshalb sollten wir uns wirklich um die Wahrheit bemühen. Aber Wahrheit mit Güte und mit der richtigen Hoffnung. Und ich denke, das ist ganz wichtig. In dem Text steht, sie legten ihm den Weg des Herrn noch genauer aus. Sie hätten ja auch sagen können, das ist falsch. Das hätten wir vielleicht auch unwillkürlich gemacht. Wie kann einer nur sowas da? Das geht doch ganz deutlich in Unordnung. Ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied. Und wir sind doch zur Liebe verpflichtet. Zur Liebe, die alles glaubt und alles hofft. Und gerade dann, wenn es uns etwas schwerfällt, wenn es uns etwas stört. Und wir sollten doch immer daran denken, das sind doch unsere Geschwister, die meinen es doch gut. Vielleicht im Augenblick, sind sie im Augenblick etwas in Schwierigkeiten mit einigen Fragen, aber das geht auch uns an. Wir sind ja manchmal auch nicht so ganz auf dem rechten Dampfer. Sind doch unsere Geschwister. Es muss doch einen Unterschied machen von einem Menschen, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgen will und dass wir das auch wahrnehmen und dass wir das wirklich für richtig halten. Und ich denke, das gilt auch für uns. Wir sind ja in einer Weise Glieder der Restaurationsbewegung, dieser Bewegung zurück zum Neuen Testament und zu all den Dingen, die wir da lesen. Die Prediger der Restaurationsbewegung, jedenfalls viele davon, die waren ganz sicher, dass vieles, was da in der religiösen Welt war, ganz richtig war. Und sie haben ja auch nicht um alles sich bemüht. Sie haben nur ein paar Dinge aufgezeigt, dass die Menschen das auch begreifen könnten. Aber sie haben sie doch geachtet, sie haben ja doch das für wahr gehalten, dass da Menschen sind, die an Jesus geglaubt haben und die ihm hingegeben sein wollten, aber die haben einiges vielleicht noch besser zu verstehen bekommen. Und das ist die gleiche Haltung, mit der wir in der Weise mit unseren religiösen Freunden reden. Es ist doch schwierig, Kritik richtig anzunehmen. Es fällt ja auch uns allen schwer. Es ist der Rede davon, dass unser Ich gekreuzigt werden muss. Das war eine harte Sache. Und das ist ja immer noch schwierig. Und wir sollten das für den anderen ja auch für wahr halten. Und es kommt ja auch darauf an, wenn wir kritisiert werden, ob zu Recht oder auch zu Unrecht, das zeigt, ob Jesus wirklich unser Herr ist. Damit der Mensch mit uns umgehen kann und auch offen sein kann zu uns, dann braucht er dieses Gefühl, dass wir ihn akzeptieren. Ja, wie kann man auf Kritik umgehen? Gefühlsmäßig, das ist recht gefährlich, weil wir, wenn wir kritisiert werden, dann leicht zum Gegenangriff übergehen. Dass wir gekränkt sind. Dass wir uns verteidigen. Wenn es schon besser ist, dann ist einer, wenn einer sachlich, eine sachliche Kritik übt, das kann man noch eher, weil wir einen gewissen Abstand haben, das können wir noch eher uns sagen lassen. Und noch besser ist, wenn einer ganz praktisch davon redet, was wir alles verbessern können, dann ist das noch leichter. Aber das sollten wir doch auch noch denken. Wenn wir Kritik richtig annehmen, dann kann das uns wirklich im Glauben weiterhelfen. Er kann die Situation verbessern, wenn wir uns beugen, sagen, ja, das stimmt ja, das muss ich auch verändern. Wir könnten geistlich weiterkommen, wir könnten ja auch wachsen und auch dankbar sein, dass jemand uns aufmerksam macht. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber eigentlich sollten wir sehr dankbar sein, wenn einer uns korrigiert. Und dann würden wir auch dafür uns stark machen, dass wir beide Kritiker und der Kritisierte, dass sie eine tiefere Verbindung um Jesu Willen haben. Gemeinsam, dass wir gemeinsam vor ihm sind. Und das würde dann auch eine entsprechende Auswirkung auf das, was wir in der Welt anregen möchten, dass wir das, was wir dem Evangelium schuldig sein können, dann würde es sich Menschen in der Welt eher noch für uns interessieren, wenn wir so miteinander umgehen. So, jetzt ist gleich zu Ende. Ich will noch einmal das wiederholen, damit es auch nicht wieder vergessen geht. Wir sind alle unvollkommen und haben Veränderung nötig. Wir sind alle verantwortlich, mitverantwortlich, dass Kritik in einer Weise, rechten Weise, wirklich geschieht, damit wir anderen weiterhelfen. Aber wir können das nur sein, wenn wir wirklich den anderen lieben. Sonst ist es keine Hoffnung, weil das wird nicht so ganz leicht angenommen. Und wir sind doch wirklich um Jesu Willen dazu verpflichtet oder dazu bewegt, damit seine Sache geschieht. Und was wir am Herrn mal machen, wir sehen uns vor dem Kreuz. Und so sollten wir uns immer sehen. Er ist ja für uns alle gestorben und für unsere Mängel, für unsere Fehler. Und das muss doch uns anders verändern, muss uns doch bewegen, dass wir anderen in der rechten Weise begegnen.
Amen.